Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Lutherbibel von 1534 ist den jeweiligen Büchern im Reinholdschnitt vorangestellt. Reinholdschnitt, ein Bild, der den Schreiber des Buches zeigt. An der Wand, da sehen Sie das Bild aus dem Lukasevangelium. Über den Künstler, der diesen Holzschnitt schuf, wissen wir nicht viel. Er stammte wohl aus Süddeutschland, arbeitete in der Werkstatt von Lukas Cranach und hatte das Kürzel MS. Dieser Holzschnitt, er zeigt Lukas beim Schreiben am Schreibpult. Dass es um Lukas sich handelt, das erkennen wir an dem Stier. Der Stier, er steht für Lukas. Etwas oberhalb des Stiers, da sehen Sie eine Staffelei und Malwerkzeug. Der kirchlichen Tradition zufolge war Lukas nicht nur Arzt, sondern auch Maler. Aber ganz unabhängig davon, ob das stimmt, ob Lukas wirklich Hobbymaler war, zeichnet uns Lukas doch ein besonderes Bild von Jesus. Das merken wir, wenn wir auf die Geschichten achten, die nur Lukas uns in seinem Evangelium überliefert. Denken Sie an die Gleichnisse vom verlorenen Schaf oder vom barmherzigen Samariter, das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder die Geschichte von diesem Zöllner Zachäus und das prägnante Schlusswort, der Menschensohn ist nicht gekommen, zu suchen und selig zu machen. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und jetzt zeigt uns dieser Holzschnitt, wie Lukas da sitzt, beim Schreiben innehält und aus dem Fenster schaut. Dort sieht er Jesus am Kreuz hängen. Natürlich wusste der Maler, dass Lukas damals nicht zuschauen konnte. Aber der Maler möchte uns mit diesem Bild auf etwas aufmerksam machen. Er weist uns darauf hin, dass Lukas nicht nur bemüht war, das Leben Jesu unter einem bestimmten Blickwinkel zu sehen, sondern auch seinen Tod am Kreuz. Diesem Blick folgen wir heute am Karfreitag und so hören wir auf Gottes Wort aus Lukas 23, die Verse 33 bis 49. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuze hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Jesus Christus, wir stehen heute Morgen unter deinem Kreuz, um dein Kreuz. Lass du uns dich recht in den Blick nehmen, mit unseren Sinnen und unserem Herz. Amen. Welches Bild zeigt uns der Evangelist Lukas heute an Karfreitag und von Karfreitag? Welches Bild malt uns er, der Historiker? Wir erkennen es, wenn wir auf die drei Worte achten, die uns Lukas von Jesus am Kreuz überliefert. Das erste Sterbewort Jesu: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist eine eigenartige Menge, die sich da unter dem Kreuz, unter der Hinrichtungsstätte vor den Toren Jerusalems zusammengefunden hat. Römische Soldaten, Mitglieder der jüdischen Elite, Menschen aus dem einfachen Volk, verurteilte Verbrecher, sie alle halten sich dort auf. Und alle bis auf das Volk verbindet noch etwas. Sie alle haben für Jesus nur Spott und Verachtung übrig. Sie alle geben Jesus der Lächerlichkeit preis. Auch am Kreuz, da lassen sie kein gutes Wort an ihm. Auch jetzt, da er hilflos und leidend am Kreuz hängt. Sie verachten und provozieren ihn bis zuletzt, treiben seine Qualen ins Äußerste. Es ist ja nicht nur der leibliche Schmerz, sondern auch seelischer Schmerz, der Jesus plagt. Wie groß die seelische Not sein kann, haben wir ja in den letzten Corona-Monaten wieder gelernt. Bei den vielen Menschen, die einsam in Krankenhäusern und Seniorenzentren leben müssen, keine Besuche empfangen können. Jesus leidet. Er ist dem Spott der Umstehenden ausgesetzt. Und doch macht er sich zum Fürsprecher, zum Anwalt dieser Menschen. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hält diese Anfechtung nicht nur durch, auch zuletzt im Sterben, auch dann, als ihn der Spott trifft. Bist du nicht der Christus? Hilf dir doch selbst und uns. Als ihn die letzte Versuchung trifft, da bleibt Jesus dem Auftrag des Vaters treu, Menschen ihm zu bringen. Das war Jesu Lebensauftrag, von der Krippe bis zum Kreuz, wieder zusammenzubringen, was auseinandergeraten ist, Gott und uns Menschen, uns verlorene Menschen dem Vater zurückzubringen. Darum macht sich Jesus zum Fürsprecher derer, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Er bittet den Vater für die, die ihm ans Leben wollen. Er setzt sich beim Herrn und Richter dieser Welt für die ein, die ihn aus dem Weg räumen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nagle sie nicht fest. Die mich festnageln, lass ihr letztes Wort nicht auch dein letztes Wort sein. Verwurf sie nicht, so wie sie mich verworfen haben. So hält Jesus dem Schöpfer und Richter diese Welt hin. Uns, die wir vielleicht noch gleichgültig zum Kreuze aufschauen und nicht so recht wissen, was wir mit einem Gekreuzigten anfangen sollen. Uns, die wir unter den Katastrophen und Kriegen dieser Welt leiden und uns fragen, wie das alles zu dem guten und gerechten Gott passt. Uns, die wir vielleicht kein gutes Wort für ihn finden. Uns, die wir eigentlich bei Jesus bleiben wollten, dann aber doch, wie die Jünger schuldig geworden sind und uns auf und davon gemacht haben und uns jetzt fernstehend fühlen. Jesus hält die Welt dem Vater hin. Jesus hält uns alle dem Schöpfer hin. Ganz egal, welche Rolle Jesus bisher in unserem Leben gespielt hat. Er macht sich zu unserem Anwalt und Fürsprecher. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So tritt Jesus bei dem ein, der das letzte Wort über einen jeden von uns spricht. So bittet Jesus für sie und für mich. So bat er schon gestern, so bittet er heute und so wird er alle Tage für uns bitten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das erste Wort, das Jesus am Kreuz spricht, er macht sich zu unserem Anwalt und Fürsprecher. Und das zweite Wort, das uns Lukas überliefert, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. In den 80er Jahren, da richtete eine inhaftierte RAF-Terroristin aus dem Gefängnis ein Gnadengesuch an den damaligen Bundespräsidenten. Daraufhin intervenierte der Generalbundesanwalt aus Karlsruhe und schrieb an den Bundespräsidenten nach Berlin: Lehnen Sie dieses Gnadengesuch auf jeden Fall ab. Diese Terroristin ist, Zitat, gnadenunwürdig. Unabhängig von diesem ganz konkreten Fall, kann jemand gnadenunwürdig sein? Oder umgekehrt, wer ist der Gnade würdig? Wenn jemand der Gnade würdig ist, wenn jemand Gnade verdient hat, dann ist das doch keine Gnade mehr. Denn Gnade, es ist immer unverdient. Ein Gnadengesuch wird unter Umständen abgelehnt, weil ein verurteilter Straftäter seine Schuld nicht eingesehen hat oder weiterhin eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Aber damit ist er nicht gnadenunwürdig. Auch Jesus am Kreuz erreicht ein Gnadengesuch. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. So bittet einer der Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt wurde. Er erkennt, an Jesus muss ich mich wenden, wenn ich aus meinem verkorksten Leben doch noch etwas machen will, wenn aus dem noch etwas werden soll. Mit seinem Gnadengesuch verbindet er aber ein doppeltes Bekenntnis. Wir sind mit Recht in dieser Verdammnis, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unschuldiges getan. Überraschend ehrliche Worte, die er spricht. Da zieht sich einer nicht aus der Affäre. Er zeigt nicht auf die da, die Einfluss auf seinen krummen Lebensweg hatten. Er versucht sich auch nicht einzureden. Ach, meine Schuld. Nichts als dumme Schuldgefühle, die darin gründen, dass man mir falsche Maßstäbe für mein Leben eingetrichtert hat. Oder überhaupt, wer kann schon schuldlos leben? Dieser verurteilte Verbrecher, er schreibt sein Scheitern auch nicht unerfüllbaren Geboten und Verboten zu. Nein, hier, da hört einer auf, sich etwas vorzumachen, sich selber zu rechtfertigen. Hier erkennt einer in der Gegenwart von Jesus und angesichts seines Todes: Ich habe mein Leben an die Wand gefahren. Ich habe meine Zukunft verloren, gerade auch mit Gott, in Bezug auf Gott. Ich bin nicht nur an Menschen schuldig geworden, sondern vor allem anderen an Gott. Gott fürchtete ich nicht. Gott fürchten. Das heißt, Gott als Gott anzuerkennen in seiner Erhabenheit und Macht, als den Schöpfer, von dem unser Leben in jedem Augenblick abhängt, als den Richter, vor dem nichts verborgen bleibt. Wie oft fehlt es mir daran? Zugleich bekennt dieser Verbrecher die Unschuld von Jesus. Dieser Jesus hat nichts Unrechtes getan, der ist hier unschuldig gelandet. Jesus ist hier fehl am Platz. Und er bekennt Jesus als König, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. So ergreift er die Chance, die er noch hat, und bittet um Gnade. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus interveniert nicht, Jesus lehnt nicht ab, Jesus begnadigt ihn, so gottlos und schuldig sein Leben und so verdient sein Tod auch war. Er spricht ihm Gottes Vergebung zu. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mit mir, sagt Jesus, bei Jesus zu sein, das ist das Paradies. Heute mit mir, von jetzt an bei mir, das ist die Frucht, die Folge der Vergebung. Gemeinschaft mit Jesus und so auch mit dem Vater im Himmel. So wie Jesus der Weg zum ewigen Leben ist und es an ihm vorbei keinen Zugang zur Ewigkeit mit Gott gibt. So gibt es auch ohne ihn und fern von ihm keine Ewigkeit beim Vater. Dort, wo Jesus ist, da ist das Paradies, das ewige Leben, der Himmel. Damit sich diese Tür zum Paradies öffnet, darum muss Jesus sterben. Erst sein Tod, allein sein Tod, öffne die Tür am Kreuz. Da schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Was an Weihnachten begann, das erfüllt sich auf Golgatha. Jesus leitet das Gericht Gottes. Und in dem Moment, da er stirbt, da öffnet sich die Tür. Jesus erleidet das Gericht. Darum wird es mitten am Mittag, als die Sonne am höchsten Punkt steht, dunkel. Und eine Finsternis bricht über das Land herein. Die Sonne verliert ihren Schein. Seit den Tagen des Propheten Amos, da wusste jeder Jude, was so eine Finsternis am helllichten Tag bedeutete. Der Tag des Herrn. Der große Gerichtstag Gottes war gekommen. Der Tag, an dem Gott die Schuld seines Volkes und der Völker ahnte. An diesem Tag, da würde die Sonne am Mittag untergehen und das Land am helllichten Tag finster werden. So hatte es der Prophet Amos angekündigt. Und jetzt, da war es soweit. Gott vergaß den Ungehorsam und die Sünden der Menschen nicht. Er vollzieht sein Gericht. Doch zur großen Überraschung vollzieht er es nicht an den Schuldigen, sondern an einem Unschuldigen. Nicht die Gottlosen werden verurteilt, sondern der, den Gott dafür auserwählt hat, seinen geliebten Sohn, der Unschuldige. Er stirbt den Gerichtstod, damit wir, die vielen Schuldigen, leben. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. So antwortet Jesus jedem, der sich an ihn wendet. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Gemeinschaft mit mir haben, nichts wird uns mehr trennen können. Deine Schuld ist kein Thema mehr. Heute wirst du für immer mit mir zusammen sein. Das ist die Zusammenfassung des Evangeliums. Größere Worte können wir nicht hören. Sie gelten dem Schächer. Sie gelten uns. Wir dürfen sie einander zusprechen, wann immer sich jemand zu Jesus bekennt, zu Jesus als dem Herrn bekennt und ihm seine Sünde und Schuld bringt. Lukas zeigt uns Jesus als den, der uns die Tür zum Paradies öffnet. Als Jesus am Kreuz stirbt, da schließt er die Tür wieder auf. Und das dritte und letzte Wort, das Lukas uns von Jesus am Kreuz überliefert: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Der letzte Satz, den Jesus am Kreuz spricht, Er beginnt wie der Erste mit dem Wort Vater. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Jesus spricht hier kein freies Gebet. In seiner Todesnot sucht er keine eigenen Worte. Jesus betet in seinen letzten Atemzügen eines der bekanntesten Abendgebete des jüdischen Volkes. Jeden Abend vor dem Einschlafen, da legte man damals in Israel mit den Worten des 31. Psalms sein Leben in die Hand Gottes. Wir haben diesen Psalm vorhin als Schriftlesung, als Psalmgebet miteinander gesprochen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. So beginnt der 6. Vers. Doch dieser Vers, er geht weiter. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Jesus sprach wohl nicht nur die ersten Worte, sondern den ganzen Vers, vielleicht den ganzen Psalm. Dieses Abendgebet, Jesus macht es zu seinem Sterbegebet. Am Abend seines Lebens, da legt sich Jesus ganz in die Hände des Vaters. Versetzen wir uns noch einmal hinein in diese Situation, an diesem Freitag draußen vor den Toren Jerusalems auf dieser kleinen Anhöhe. Aufgebrachte Gegner, ausgelassene Spötter, lärmende Soldaten, ein fluchender Mitgekreuzigter und mittendrin Jesus, der stirbt und sich in Gottes Hand befiehlt. Mitten in die Schrecken seines grausamen Todeskrampfes, da ruft Jesus, Vater, und wir spüren geradezu, welche Kraft, welche Hoffnung, welche Gewissheit von diesem einen Wort ausgeht. Vater, wer so wie Jesus Vater sagen kann, der hat in Wahrheit den Tod schon überwunden. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. In diesen Worten, da klingt der Ostermorgen schon an. Jesus spricht uns hier das Wort vor, das Geborgenheit bringt. Geborgenheit in diesen Corona-Tagen. Er spricht uns das Wort vor, das uns in die Heimat führt. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Lassen Sie uns dieses Wort einüben, Tag für Tag, Morgen um Morgen, Abend um Abend, uns dem Vater im Himmel anbefehlen, uns in seine Hände legen. So sind wir vorbereitet für das Leben und das Sterben. Keiner von uns weiß, wann seine Stunde schlägt. Keiner von uns weiß, wie er sie erlebt. Doch das spielt keine Rolle. Jesus tritt für uns ein. Er bringt uns dem Vater. Durch seinen Tod ist die Tür zum ewigen Leben aufgeschlossen. Sie steht offen. Offen für dich, trotz aller Schuld und Sünde. Um seinetwillen ist Gott unser Vater. Wir dürfen Vater sagen, ihm unsere Schuld bringen und ihm anvertrauen. So erfahren wir Halt und Geborgenheit für alle Stunden unseres Lebens. Entdecken Sie die feinen Pinselstriche, die Lukas uns zeigt, mit denen er den Kern und das Geheimnis unseres Glaubens malt, mit denen er uns Jesus, den Gekreuzigten, vor Augen hält. So lädt er uns ein, den Gekreuzigten nicht nur vor Augen, sondern auch im Herzen zu haben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.